SRF 2 Kultur.
Unter dem Motto Einblicke in die Schweiz. Eins war es tödlich, das Heimweh. Auffallend oft befiel es im Mittelalter Schweizer Soldaten, die fern der Heimat ihren Dienst taten. Deswegen nannte man Heimweh bald auch die Schweizer Krankheit. Heilen konnten sie auch Gelehrte nicht. In der Romantik hat Heimweh die Lyrik beflügelt. Und heute? Eine Chilenin, die als Kind ihre Heimat verlassen musste, und eine Schweizerin, die aus Heimweh ihr Land lieber gar nicht erst verlässt, erzählen von der unheimlichen Krankheit, die mittlerweile längst zu einem Gefühl geworden ist.
Ich vermisse die Atmosphäre, ich vermisse das Licht, ich vermisse den Wind, ich vermisse die Meeresbrise, die ja immer da war, wo ich aufgewachsen bin.
Heim, schreit das Kind, der Fremde satt und weinet bittere Tränen. Das Heimweh macht es krank und matt. Ein Tag und nächtlich Sehnen in Vaters Haus, der Heimat zu, lässt ihm Tag und Nacht nicht ruh, bis es dahin gelanget, wohin sein Herz verlanget.
Also meine Stimmung ist, seitdem ich hier lebe, viel besser. Weil es einfach, ja, ich bin einfach eine Art heimgekommen mit 47.
Nur das Weh, es blieb. Das Heim ist fort. Geschichten zur Schweizer Krankheit. Ein Feature von Noemi Gradwohl.
Heimweh. Das Wort taucht Mitte des 16. Jahrhunderts zum ersten Mal auf. Es ist Schweizer Dialekt. Weh steht für Schmerz, aber auch für Sehnsucht. Heim bezeichnet Haus und Heimat. Heimoti heißt es im Althochdeutschen. Ein Wort, das Theologen geprägt haben. Bis zum Frühmittelalter hat man damit das Himmelreich gemeint. Das Jenseits. Erst danach ist aus dem himmlischen Heimoti die irdische Heimat geworden.
Also da, wo ich aufgewachsen bin, das ist meine Heimat. Doch, und es kamen jetzt im Laufe meines Lebens, ich bin ja noch nicht fertig, aber es kamen also neue Heimaten dazu. Aber das ist wie meine primäre Heimat oder meine Kindheitsheimat und die ist halt irgendwie doch prägend. Oder für mich war sie sehr prägend. Und das, was ich heute auch noch doch als Hauptheimat bezeichnen würde.
Heimweh, das ist die Sehnsucht in der Fremde, wieder daheim zu sein.
Bei der längeren Reise mit dem Interrail, glaube ich, hat es geheissen, sind wir, mein erster Freund und ich, sind mit einem Kollegen von uns nach Schweden gereist.
Andrea Jore, 47 Jahre alt, Damenschneiderin, 3 Kinder.
Und dort bin ich ziemlich fest krank geworden. So weit von daheim fort und überhaupt. Und nachher war das noch im Sommer, wo es ja auch nicht mehr richtig Nacht wird. Und dann bin ich dort mit Hochfieber angekommen. Und ich denke, dort kann es schon sein, dass ich einfach zu weit weg von daheim war. Dass ich Heimweh hatte.
Es ist der Medizinstudent Johannes Hofer, der Heimweh erstmals als Krankheit definiert. 1688 schreibt er an der Universität Basel über Heimweh seine Dissertation. Für die medizinische Fachliteratur prägt er den Begriff Nostalgia, aus dem griechischen Nostos für Rückkehr und Algos für Schmerz. Das schweizerdeutsche Heimweh wird erst in der Romantik zu einem deutschen Wort.
Oft durch die stille Seele schwinget ein Ton, so fremd und so bekannt. Der Sehnsucht Alphorn ist's, das klinget, aus meiner Jugend Hirtenland. O dunkler Strom voll wilder Klagen, o Kranich, der dort fernab fliegt, könnt ihr dem müden Wanderer sagen, wo seine schöne Heimat liegt?
Unter der neuartigen Krankheit leiden auffallend häufig Schweizer, die als Söldner fern der Heimat in Dienst stehen. Der Arzt Johannes Hofer vermutet, dass das ständige Denken ans Vaterland die Lebensenergie erschöpft, welche durch Nervenröhren zwischen Körper und Gehirn fließt. Bald schon nennt man Heimweh die Schweizer Krankheit. Bei den Schweizer Soldaten, die in Frankreich stationiert sind, beobachtet man, dass der Kuhreihen, ein bekanntes Hirtenlied, eine fatale Wirkung ausübt. Sobald es Lieder klingt, werden die Söldner von Heimweh regelrecht übermannt und zur Desertation getrieben. Deswegen ist es in den französischen Heeren im 18. Jahrhundert bei Todesstrafe verboten, den Kuhreihen zu singen oder zu pfeifen. Denn die Heimat, sie ruft.
Die Fähigkeit von Felsentaub immer gehabt, nämlich dass sie selber heimkommen, die ist bei dem Teil der anderen Taubenrassen langsam verschwunden.
Ulrich Frey, seit 55 Jahren Brieftaubenzüchter.
Aber die Felsentaube hat ja die Fähigkeit von Anfang an müssen haben, weil der Name Felsentaube sagt schon, dort hat sie nichts zu fressen. Die hat das Futter suchen. Und wenn sie auf dem langen Weg, wo sie das Futter gesucht hat, nachher wieder hat sie den gleichen Weg zurück. Das ist nicht tauglich. Also mussten sie von dem Kropf voll, genügend Wasser drin, direkt heim futtern. Oder? Und das ist eine Fähigkeit, die hat du sicher 100'000 Jahre gehabt, bevor der Mensch sich überhaupt mit ihr befasst hat.
Ich bin in einer Stadt geboren, in Basel, und habe 23 Jahre in Basel und die Umgebung gewohnt. Und habe einfach das Gefühl, ich habe schon als Kind, sie war nicht wirklich wohl gewesen. Ich habe mich nach Land gesehnt oder ich muss eben, glaube, wirklich sagen, nach den Bergen. Ich meine, um Basel herum hat es auch Land, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Ich habe mich einfach nach den Bergen gesehnt. Und habe nachher 23 Jahre in Berner Stadt gelebt. Und nachher ist mit der neuen Partnerschaft der Entscheid gekommen, zu zügeln. Und dann sind wir auf das Gürbetal gekommen.
Oft, oder fast immer sogar, sage ich, ich bin halb Chilenin und halb Deutsche in dem Fall, aber das stimmt jetzt auch irgendwie nicht mehr. Ich bin ja auch ein bisschen mittlerweile verschweizert. Also Chilenin bin ich auf jeden Fall. Und mal bin ich es ganz, mal bin ich es halb. Aber natürlich kann man nicht halb irgendwie sein, man ist es dann. Also ich bin es.
Annelies Kaiser, 37 Jahre alt, Gastprofessorin für pädagogische Psychologie und Geschlechterforschung. Ein Kind. Aufgewachsen in Valparaíso, Viña del Mar, Chile.
Die drei ältesten Schwestern meiner Mutter, die bewohnen das La Casa Central, das ist so das zentrale Haus sozusagen, wo immer die Verwandten jetzt sich treffen. Und das ist der Kern der Großfamilie. Ja, das klingt wie ein Monument, das klingt wie eine Villa schon, als stünde das auf der wichtigsten Erhöhung der Stadt. Also das ist überhaupt nicht, das ist ein ganz unbedeutendes kleines Häuschen. Drei oder vier Zimmer, einstöckiges Häuschen. Und da hat mein Opa selber irgendwie noch ein Zimmer dran gebaut mit einem ganz kleinen Mini-Innenhof. Und da sind wir alle immer willkommen.
Also wir haben einfach gelebt, bis ich 12 war, am Heuberg. In Basel am Heuberg, in einem ganz schmalen Häuschen, wo ich jetzt selber noch vorbeilaufen und schauen und staunen, wie klein und schmal. Das war so schmal, das ist einfach quasi die Zimmerbreite, unser Kinderzimmer, also zwei schmale Fenster. Und in die Tiefe ist es sagen wir eben zwei Zimmer. Also da ist das Kinderzimmer und hinten dran noch das Elternzimmer und das WC nebendran gewesen, so. Oder im unteren Stock die Stube. Und die Küche hat es als Küche in dem Sinn nicht gegeben. Das war dann einfach ein Gang, gewesen, wo etwas verbreitert war. Und dort war dann einfach ein Schützstein und ein Herd eingestellt. Mein Vater war Fotograf. Er arbeitet heute ja nicht mehr. Und meine Mutter war Keramikerin. Und ich denke, ich bin sehr in einem offenen, würde sagen modernen Haushalt aufgewachsen. Es hat immer auch viele interessante Leute, haben meine Eltern kennt, hat es mich gedacht. Ja, das war ganz verschieden. Das konnte also auch Künstler sein. Oder wenn ich daran denke, zum Beispiel Musik. Ich weiss, also Beatles hat man bei uns viel gehört. Dann Jazz. Der Papi konnte seelenruhig liegen und irgendwelche Free-Jazz hören, wo also ich aber denke, hey, wie kann man sich zu so etwas entspannen? Und vielleicht ist es wegen dem manchmal auch so ein komisches Gefühl, dass ich mich manchmal fast wie ein bisschen schäme oder ein bisschen entschuldige, dass ich eben so das eben ein bisschen Traditionelle in mir so fest in mir inne habe. Ich habe ja als Kind auch das Baseldeutsch nie wirklich gelernt. Ich bin die Erstgeborene von drei Kindern. Und meine Schwester und mein Bruder, die haben ganz klar Baseldeutsch angenommen. Ich habe von meinen Eltern noch das Berndeutsch gelernt. Und habe dann, auch wenn ich dann in den Kindergarten und in die Schule bin, habe nie es wirklich gelernt. Ich hatte vielleicht so ein bisschen ein Gemisch. Das Bern hat es geheissen, du redest Baseldeutsch, und das Basel hat es geheissen, du redest Berndeutsch. Ich weiss noch gut, als ich von der Primarschule in die Realschule kam, in Basel, hat dann die Lehrerin gefragt, eben, wie lange ich schon hier lebe und von wo ich komme.
Lasst mich schlafen, o ruft mich in die Gegenwart nicht zurück. Missgönnt ihr dem kranken Mädchen den Traum, den Schatten von Glück?
Ich habe da jeden Abend für mich irgendwie geweint, also jede Nacht sozusagen. Tagsüber eben, es gab vieles auch, das sehr interessant war und neu zu entdecken und so. Und da war ich vielleicht, hatte ich die Unterhaltung tagsüber und abends, wenn ich dann alleine für mich und so, da ist eine riesige Trauer ausgebrochen.
Aber heute am frühen Morgen wachte ich auf aus schweren Träumen. Alle Lieben sah ich trauernd. Mein Kindchen sprach in süßen Tönen und rief nach mir. Da weint ich heftig. Ein mächtiger Schmerz ergriff mein Herz und drückt und presst es, als sollte es zerbrechen. Ein Schwindel ergriff mich, mein Leben zerrann. Nichts war Wirklichkeit mehr um mich her, alles zerfloss in Tod. Nur fern stand das Leben. Da wusst ich, was Heimweh sei. Da fühlt ich, wie der Sohn der Alpen sterben könne in der Fremde, an dem mächtig schmerzlichen Gefühl.
Die Schweizer Krankheit äußert sich durch Symptome wie Schlaflosigkeit, Entkräftung, Fieber, Abzehrung und Schwermütigkeit. Wenn sie nicht rechtzeitig kuriert wird, führt sie zum Tod. 1569 dokumentiert der Schweizer General Ludwig Pfiffer in seinem Bericht über die Schlacht bei Jarnac den Tod eines Soldaten.
Es ist Hauptmann Tammanns Vorfähnrich, der Sonnenberg, gestorben von Heimweh.
Dass er auch verwundet gewesen ist, erwähnt Ludwig Pfiffer mit keinem Wort. Ab jetzt ist klar. An Heimweh kann man sterben.
Also ich würde jetzt mal spontan sagen, ja. vor allem wenn ich mich jetzt in die Situation wieder versetze und das auch mit meiner lateinamerikanischen Dramatik noch ein bisschen ausschmücke, dann würde ich sagen, ja, man kann. So in der Trauer wäre ich, in Tränen wäre ich so quasi eingeschlafen und das wäre es dann gewesen. Also so nicht mit einer großen, mit einem großen Demonstrationsakt, sondern ich war irgendwie so in meiner Trauer, hätte ich mich quasi verweint.
Die Heimat lockt. Das Verlangen, in die Heimat zurückzukehren, kann stärker sein als der Wille zu leben.
Ich habe auf Hawaii ganz etwas Lustiges erlebt. Dort haben die haben ja belgische und holländische und deutsche Tauben gekauft zum Teil und damit gezüchtet. Und von einer bestimmten Zuchtlinie hast du 60 Junge ziehen, hast dann 60 Junge trainiert und hast nach 350 Kilometern über so viel Wasser immer noch 60 Junge gehabt. Und andere, die haben schon nach dem dritten Flug über das Wasser keine Tauben mehr gehabt, weil die sind einfach zu dumm gewesen, um über das Wasser zu fliegen. Die Linie kann das nicht. Punkt. Das ist traurig. Um Hawaii herum hat es rund um 5'000 Kilometer Wasser. Folgedessen sind die irgendwann einmal runtergekommen und dann hat es wahrscheinlich den Hai gefressen.
Heimweh zerrüttet Geist und Körper. Im 18. Jahrhundert obduzieren Wissenschaftler die Heimwehtoten. Als sie die Leichen öffnen, sehen sie Schreckliches.
Die Gehirne sind übermäßig angeschwollen, vereitert und entzündet, voll schwarzen Blutes, die Lungen und Herz mit geronnenem Blut erfüllt, der Magen zusammengeschrumpft und manchmal findet man sogar das Herz gänzlich zerrissen.
Heimweh spürt man im Herz. Mir tut es im Herz weh. Weil irgendetwas einem einfach nicht wohl ist und das sich wirklich wie ein Schmerz anfühlt. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es Kinder gibt, die ganz fest Heimweh haben, die das umsetzen mit, dann bekommen sie einfach plötzlich Durchfall oder plötzlich, also wie krank werden. Und das halt dann anders ausdrücken. Der Körper sich dann halt wehrt auf eine andere Form.
Es ist mehr so eine Energie, die so fließt, die sich dann so plupp, dann auf einmal, wenn ich dann etwas sage, was mich dann irgendwie an etwas erinnert, was melancholisch oder traurig war, dann macht es so eine Energie im Nervensystem oder so. Es geht so Beine bis oben hin, bis zu den also alle Beine bis Füße bis Hände, so geht so plupp, einmal so durch.
Die Heimwehplage unter den Schweizer Söldnern nimmt immer größere Ausmaße an. Die Wissenschaftler damaliger Zeit rätseln über die Gründe. Warum befällt Heimweh auffallend oft Schweizer? Es liegt an der Bergluft, konstatiert 1705 der Gelehrte Johann Jakob Scheuchzer.
Die eigentliche Ursache des Heimwehs ist die Änderung des Luftdrucks. Die Schweizer beispielsweise leben in den Bergen, in feiner, leichter Luft. Ihre Speisen und Getränke bringen auch in den Körper diese feine Luft hinein. Kommen sie nun in das Flachland, so werden die feinen Hautfäserchen zusammengedrückt. Das Blut wird gegen Herz und Hirn getrieben, sein Umlauf verlangsamt und, wenn die Widerstandskraft des Menschen den Schaden nicht überwindet, Angst und Heimweh hervorgerufen. Besonders junge Leute mit feiner Haut und solche, die mit Milch genährt sind, erkranken.
Das gehört ein bisschen weit halt auch in das ich das Heimweh, das ich hatte, nach dem ländlichen und nach dem ja, man muss halt auch sagen, traditionelle und ursprüngliche und Berge und einfach das, ja, ich bin auch schon, eine Art bin ich auch schon einfach so ziemlich, zwar denke ich auch, moderne Frau heute, aber habe ganz fest geglaubt, etwas sehr traditionell Schweizerisches irgendwo tief in mir innen versteckt. Es ist so ein Heimweh, so eine Sehnsucht immer schon da gewesen und so ein Herzklopfen und ja. Ich glaube, es sind wirklich zwei Sachen. Das eine sind, glaube wirklich die Berge und das andere ist die Landschaft an und für sich. Das immer Wechseln von diesen Feldern, von diesen Bitzen, wo mal mehr braun, mehr grün, die verschiedenen Grün und der Wald. Das spüre ich richtig, das Gefühl im ganzen Körper von einer Wöhle und ich muss sagen, von einem Glücksgefühl. Es ist ein Glücksgefühl, es wird einfach warm und glücklich in mir. Wenn ich also auf diesen Berg hochlaufe oder was auch immer, also das kann dann in einem Waldbit sein, das kann auf der Alp sein, das muss nicht ganz bestimmt sein.
Hätte ich Schwingen, hätte ich Flügel, gleich dem Adler flög ich weg, über Strom und über Hügel, bis zum fernen Felsensteg.
Es gibt neue Untersuchungen, vor 2 Jahren sind die rausgekommen, dass Tauben, wenn sie mal wissen, wo sie daheim sind, und dort hat es eine grosse Autobahn, dass die einer Autobahn, die ungefähr die Richtung hat, so lange folgen, bis sie merken, jetzt muss ich weg. Dass sie also Geländelinien benutzen. Sie benutzen den Fluss oder Seeufer. Einfach optische Dinge.
Die Spuren der Landschaft zeichnen das Gesicht der Heimat. Quell des Heimwehs und Trost in der Fremde.
Das sind eben so die Maschinen, die erinnern mich an Valparaiso. Ja, weil ein Hafen letztendlich ein Hafen ist und ich eben in einer Stadt aufgewachsen bin mit einem großen, bedeutenden Hafen. Alle anderen Häfen erinnern mich irgendwie dann auch dann gleich daran. Also einfach erstmal der Hafen an sich, also die Maschinen, eben die Containers, die Schiffe, die Gerüche, die Möwen, aber auch eben das Meer. Da ist ja die Verbindung zum Meer. Hafen ist nicht gleich Meer, aber die Häfen sind ja am Meer und das ist hier auch nicht gerade am Meer, aber es ist immerhin am Rhein. Und ja, diese Meereserinnerung kommt dann doch auch bei mir auf dann. Und das ist halt am Hafen. Ja, vielleicht ein bisschen was haben die Schiffe oder die Möwen irgendwie mitgebracht. Das ist so ein bisschen so eine Meeresbrise, irgendwie die kann man sich da einbilden, ist ja irgendwie hat sich irgendwie an die Schiffe dran festgemacht und ist dann mitgeschwommen oder mitgefahren worden bis hierhin.
Am schwersten litt meine heimatlose Seele. Immer ist sie ertrunken.
Das Mittelmeer ist zwar Meer und es ist schon besser als gar kein Meer, das ist klar, aber es ist einfach nicht der Pazifik. Mit den großen Wogen. Mittelmeer ist letztendlich so eine Badewanne. Das Wuchtige und so, das kann nur der Pazifik.
Es gibt ja Tauben, die auf dem Flug gehen, Wasser trinken.
Hier hat es Tauben. Also in meiner Heimatstadt gibt es auch viele Tauben. Und die sind nahe am Meer, weil in Chile alles nahe am Meer ist.
Wenn ich Heimweh sage, sag ich Traum, denn die alte Heimat gibt es kaum. Wenn ich Heimweh sage, meine ich viel, was uns lange drückte im Exil. Fremde sind wir nun im Heimatort. Nur das Weh, es blieb. Das Heim ist fort.
Wir sind, als ich fast 12 Jahre alt war, sind wir von Chile weggegangen nach Deutschland in das Heimatdorf meines Vaters. Das ist ein Dorf, lustigerweise auch in der Nähe von der schweizerischen Grenze, auf der Höhe von ungefähr da von Schaffhausen. Dahin sind wir gezogen, in das Dorf meines Vaters, erstmal so als Ankunftsort. Warum? Das ist die große Frage. Also die offizielle Version heißt, dass es letztendlich wegen uns, wegen der Kinder war, damit wir hier eine bessere Ausbildung genießen können und auch, weil es hier einem besser geht. Und wir hatten schon die Chance, dass es einem hier besser gehen könnte, dadurch, dass mein Vater eben Deutscher war und es war dann leicht. Und was jetzt in meinen Augen auch damals mir eingeleuchtet hat, ist, die politische Situation in Chile war noch unsicher. Also das Schlimmste der Diktatur war zwar überlebt, aber es war immer noch nicht so, dass man offen die politische Meinung äußern konnte, dass wir als Kind auch durften, irgendwas zu dem Thema überhaupt sagen. Und all das war schon belastend. Es war eine Ausnahmesituation in dem Land, weil das große Erdbeben gewesen war, von in dem Fall 85. Und es war ziemlich bald nach diesem Erdbeben hatten wir unseren Flugtermin, ich glaube 2 oder 3 Wochen, also wirklich gerade danach. Und somit ging sowieso alles drüber und drunter. Und dann gab es diesen Termin, das muss im März gewesen, in meiner Erinnerung war es März, da hätte auch die Schule wieder begonnen, aber statt in die Schule zu gehen, sind wir eben dann ausgeflogen. Und ja, also an den Tag danach weiß ich nicht so recht, wie das war. Ich weiß nur, dass dann der Abschied, der war, an den erinnere ich mich von meiner Familie und damit meine ich eben meine Oma und meine Tanten, also von de la Casa Central sozusagen. Und da hat meine Oma geweint. Und ich habe sie sonst nie weinen sehen. Und ich habe in Erinnerung die festen Armdrücke, die man sich gegeben hat. So wirklich, da hat man gemerkt, okay, das ist jetzt nicht einfach ein Armdruck, weil ich jetzt mal kurz in die Ferien gehe. Ich habe da irgendwie gemerkt, okay, das ist jetzt wirklich fest. Also es geht jetzt hier um viel. Und dann hatten wir uns Wochen vorher schon vorbereitet, im Sinne von, was nehmen wir mit? Und wir durften ja alle nur ganz wenig mit, also jeweils einen Koffer. Und ich hatte noch mir so einen Teddybär, so einen Hund-Teddybär so irgendwie drum gebunden, weil ich den irgendwie auch dabei haben wollte und den konnte ich nicht tragen, hatte ich mir den irgendwie so dran gemacht, irgendwo festgemacht. Und das hatte ich alles schon geübt, wie ich wo was schleppe, dass ich meine Sachen, weil eben das war auch tragisch, dass das, was wir da tragen konnten, das haben wir mitgenommen und den Rest nicht. Und das war auch ein Zurücklassen von materiellen Dingen, die eben nicht nur materielle Dinge sind, sondern das ist ja eine ganze Vergangenheit letztendlich und eine Zugehörigkeit. Und das war später, wie ich gemerkt habe, schon, oder merke jetzt, wenn wir kaum Fotos haben und ja, vielleicht auch mal ein Kleidungsstück von mir als Baby und solche Dinge, das gibt es halt überhaupt nicht bei uns. Und das ist wichtig, merke ich jetzt.
Wohin ich immer reise, ich fahre nach Nirgendland. Die Koffer voll von Sehnsucht, die Hände voll von Tand. So einsam wie der Wüstenwind. So heimatlos wie Sand, wohin ich immer reise, ich komme nach Nirgendland.
Das ist so das Abschiedsfoto. Damals noch, als man von Chile weggeflogen ist, Damals musste man irgendwie runter und es gab so eine Treppe, so ganz rudimentär. Man ist ins Flugzeug durch die Treppe. Und wir sind halt irgendwie mit einem Bus direkt ans Flugzeug gefahren und dann sind wir ausgestiegen. Im Moment, wo man aussteigt aus diesem Bus, um ins Flugzeug einzusteigen, stehen da die Fotografen bereit. Und es ist typisch chilenisch und knipsen einen. Und das Foto tun die das irgendwie schnell entwickeln und zeigen die Fotos und gehen zu den Familienangehörigen und verkaufen die Fotos. Und das ist dann irgendwie dann je nachdem Gold wert. Und das ist der Moment. Da sieht man eine Familie und die winken alle. winken in die Kamera hinein sozusagen, aber man weiß, die winken den Angehörigen, die einen da mehr oder weniger in der Ferne sehen, man hat sich so gerade gesehen. Da winkt man noch ein letztes Mal heftigst und verabschiedet sich auf diese Weise. Hinten dran sieht man einen Teil vom Flugzeug. Und mein Vater ist ein bisschen bedeckt durch meine Mutter. Aber ja, alle lachen. Aber ich weiß, es war eben alles irgendwie nicht nur Lachen, sondern es war auch traurig.
Die Wälder sind verschwunden, die Häuser sind verbrannt. Hab keinen mehr gefunden, hat keiner mich erkannt. Und als der fremde Vogel schrie, bin ich davongerannt. Wohin ich immer reise, ich komme nach Nirgendland.
Das war eine Musik, die Charles Garcia heißt, die Band. Und das haben wir einfach als Kinder mit meiner Schwester, also als größere Kinder dann gehört und nochmals gehört. Ja, es war schon ein Heimwehlied. Also da habe ich eben nicht irgendwie ein Heimatlied und ich erkenne es als ein Lied aus Chile, sondern es hat mich auch sehr, also berührt und bewegt und mich traurig gestimmt und mich an meine Heimat denken lassen. Also so ein Heimwehlied und nicht so ein Heimatlied.
Mira, niñita, ahí te voy a llevar a ver la luna.
Komm mit mir, Mädchen, komm mit mir mit. Ich zeige dir eben den scheinenden Mond und schau auf den Himmel hinauf, schau auf den Mond hinauf und vergiss auch deine Angst. Dass ich die sein könnte, die Heimweh hat und zu dem Mond hochschaut nachts und ja. Ja, das könnte, vielleicht habe ich mich so ein bisschen, und das Lied heißt eben Mira Niñita, also Schau Mädchen.
Tummelt euch, ihr Stunden, fliegt, ihr Tage, wie ihr Glücklichen vorübereilt. Heimweh ist, bei Gott, nicht Kinderplage, nur die Luft des Vaterlandes heilt.
Um Basel herum hat es ja auch Landschaft. Das ist ja, da könnte man ja sagen, ja, wenn du dich nach dem Ländlichen sehnst, dann hat es ja dort auch Land gehabt. Aber wenn ich dort umeinander im Land war, dann habe ich Heimweh gespürt nach dem Tannigen, nach dem etwas Schroffen, nach dem etwas Räuchern. Und zu Basel ist das zu Buchigen, zu Weichen, zu Hügeligen.
Ich habe die Tannen rauschen gehört, aber ich weiß nicht, wo sie stehen und höre sie nicht mehr, antwortete Heidi und schaute enttäuscht nach der Seite hin, wo das Rollen der Wagen verhallt war, das in Heidis Ohren dem Tosen des Föhns in den Tannen ähnlich geklungen hatte, so dass es in höchster Freude dem Ton nachgerannt war.
So im Bergellner mit den Lärchen, also dort war natürlich die räuchere Gegend, wenn wir im Herbst dort in den Ferien waren.
Die Universität Padua, das Institut Papi, hat solche Versuche gemacht. Die haben die Tauben in offenen Volieren gehalten und haben sie dann von diesen offenen Volieren aus vorgeschleicht. Und die haben sich gesagt, im Süden da schmeckt es mehr nach Oliven und im Norden schmeckt es mehr nach Tanne. Und die haben den Tauben den Tannengeruch auf die Nase getupft und haben sie nach Süden gebracht. Wenn sie Tannengeruch hat auf der Nase, dann ist sie im Norden, muss also gegen Süden wegfliegen. Und die sind im Süden die falsche Richtung fort am Anfang. Sie sind dann schon heimgekommen, aber erst nach einer gewissen Zeit. Und umgekehrt, wenn man ein Olivenöl auf die Nase getupft hat, im Norden, dann haben sie gefunden, ah, ich bin im Süden, ich muss nach Norden, und sie sind dann zuerst verkehrt weggeflogen.
Vergell war es für mich immer ein wahnsinnig spannendes Tal, das ich sicher stark erlebt habe. Ich durfte als Jugendliche, wenn sie von Maloja oben, quasi der Alpabzug, also die Kühe und Geissen, gebracht haben, nach Stampa, bin ich mit den Kühen und meine Schwester mit den Geissen mitgelaufen. Und dann hast du das natürlich wirklich in Zeitlupe, also im Gehentempo, hast du das miterlebt, das Tal. Es ist spannend, dort von Maloja, wie das sich dort wirklich steil runtergeht. Das ist ganz ein steiler, enger Pass, den du dort runterfährst. Und dann tut es sich ein bisschen auf und dann wird es noch einmal eng und dann kommt eben dann halt schon das Stampen oder Montage, wo unser Endziel war, und das Häuschen von der Grossmutter.
Heimat, das ist nicht nur die geliebte Landschaft, das sind auch die Menschen, die dort leben. Das Heimweh nach den Bergen und Bäumen verwebt sich mit der Sehnsucht nach der Familie. Die eine Großmutter im schroffen Bergell, die andere im bewaldeten Tessin.
Ich kann mich an eine Geschichte besinnen, ja. Es muss sein, irgendwo um 14, 15. Ich habe einen Landdienst gemacht. Und dann hat man für mich etwas gesucht. Und ich bin gegangen. Aber ich weiss, dass ich dort ganz, ganz fest Heimweh bekommen habe. Und ich kann mich einfach besinnen, dass ich dort ganz, ganz fest heim wollte. Also respektive eben zurück ins Tessin wollte. Und man hat dann gesagt, ich dürfe heim. Also ich dürfe wieder zurück ins Tessin. Ich glaube, die fast war wirklich das letzte Mal, dass ich die Grossmutter noch mal gesehen habe.
Noch einmal möcht ich, ehe in die Schattenwelt Elysiums mein seliger Geist sich senkt, die Flur begrüßen, wo der Kindheit himmlische Träume mein Haupt umschwebten. Der Strauch der Heimat, welcher des Hänflings Nest mit Kühlung deckte, säuselt doch lieblicher, o Freund, als alle Lorbeerwälder über der Asche der Weltbezwinger. Drum möchte ich einmal, ehe in die Schattenwelt Elysiums mein seliger Geist sich senkt, die Flur noch segnen, wo der Kindheit himmlische Träume mein Haupt umschwebten.
Ich glaube fast, das ist sie. Ja, Coro della Sat. Es ist jetzt schwierig. Irgendwie sind mir gerade Tränen gekommen, als ich die Musik gehört habe. Und ich weiss nicht, ob es jetzt, weil wir so viel jetzt von dem geredet haben, vom Tessin, vom Grossmutti, von der Kinderzeit, ich weiss auch, meine Eltern leben heute dort.
Sie waren mal meine Ohrringe. Das ist ein Geschenk von meiner Großmutter. Die hat sie mir gleich oder bald nach der Geburt irgendwie gegeben. Übergeben sozusagen. Und das ist so eine, das wenige bisschen oder das Einzige, was überhaupt bei mir, was ist so irgendwie so von einer Generation in die nächste und was auch jetzt irgendwie auch weitergehen soll. Jetzt, was meine Mutter wiederum unserer Tochter geschenkt hat oder übergeben hat. Wobei es eigentlich meine sind und ich die. Ich bin der Meinung, ich müsste sie weiter verschenken, aber irgendwie waren sie bei meiner Mutter gelandet. Als wir noch zusammen gewohnt haben, sind sie mir irgendwie, ich weiß nicht, abhanden gekommen und meine Mutter hatte sie dann irgendwie in Besitz genommen. Das wusste ich gar nicht und hat sie jetzt eben ihrer ersten Enkelin weitervermacht. Und das ist unsere kleine Tochter. Meine Oma gehört auf jeden Fall zu meiner Heimat und zu den wichtigen Dingen, die für mich als Kind sehr wichtig waren. Menschen, zu den wichtigen Menschen. Ja, und dadurch, dass sie sie mir gegeben hat, war das ein Stück sie oder ein Stück von ihr, ein Stück von Chile, das ich bei mir hatte die ganze Zeit. Ja.
Einmal schrie Heidi laut auf, als die Großmutter wieder ein Blatt umgewandt hatte. Mit glühendem Blick schaute es auf die Figuren, dann stürzten ihm plötzlich die hellen Tränen aus den Augen und es fing gewaltig zu schluchzen an. Die Großmama schaute auf das Bild. Es war eine schöne grüne Wiese, wo allerlei Tierlein herumweideten und an den grünen Gebüschen nagten.
Heimweh schmerzt, macht krank, nicht nur in der Schweiz. Homesickness, la maladie du pays, Heimweh.
Was tut weh, dass man nicht zu Hause ist, tut weh, dass man heimlos ist. Und wahrscheinlich ist es auch so in der Zeit, wo man noch kein zweites Heim gefunden hat. Man hat ja nur das Heim und dann hat man gar kein Heim mehr. Dann ist es halt schrecklich und dann mit der Zeit hat man ein zweites Heim. Das ist weniger schrecklich, weil man... Aber wo man heimlos ist, ich denke, das ist so ein Loch. Ich glaube, da ist es auch noch wegen dem einfach schwierig für jeden Einzelnen.
Ein Loch, das gestopft werden muss. Mit einer neuen Heimat.
Das Wichtigste ist eigentlich, dass sie ein gutes Nest haben, also ein Ort, wo sie eine eigene Wohnung und einen guten Partner. Das ist das eine. Und super Versorgung. Man versucht, Ja, man versucht sie zu verwöhnen, das, alles, was sie brauchen. Sie kommen, wenn ich... Jetzt ist dann wieder so weit. Da hat es Leute, die jetzt gerade anfangen zu blühen, die reissen sich aus und stehen dann rein. Dann nehmen sie das Grünzeug, nehmen sie auch gerne, oder? Einfach alles, was sie könnten gerne haben, macht man. Und dann fühlen sie sich schneller daheim.
Heimweh kann man lindern, nicht aber heilen. Der Botaniker und Homöopath Clemens von Bönninghausen schlägt in seiner Physiognomik der homöopathischen Arzneimittel Capsicum annuum vor, den spanischen Pfeffer. Er soll bei Heimweh helfen, das mit Backenröte und nächtlicher Schlaflosigkeit einhergeht. Und dennoch, gegen Heimweh ist kein Kraut gewachsen.
Heidi setzte sich in seinem einsamen Zimmer in einen Winkel und hielt sich mit beiden Händen die Augen zu, dass es den Sonnenschein drüben an der Mauer nicht sehe. Und so saß es regungslos, sein brennendes Heimweh lautlos niederkämpfend, bis Clara wieder nach ihm rief.
Letztendlich weiß ich wenig, wie es für jeden Einzelnen war. Also wir haben das sehr einsam auch, jedes Individuum für sich einsam für sich geklärt, damit so das Ganze, das System weiter erhalten werden kann. Also wir waren, glaube ich, sehr so, haben so funktioniert als Familie, dass wenn einer völlig zusammenbricht, dann ist es auch fürs Ganze irgendwie nicht gut. Und dann hat das, glaube ich, jeder für sich so probiert zu klären und irgendwie auch geklärt gehabt. Aber letztendlich, wie schlimm es war, muss ich sagen, weiß ich bis heute. Also ich habe jetzt meinen Bruder zum Beispiel noch nie direkt gefragt, sag mal, wie schlimm war es? Hast du auch jede Nacht geweint und so? Das ist immer noch ein bisschen tabuisiert. Und irgendwie, das ist aber ausgespart, über das redet man irgendwie nicht. Weil es weh tut.
Gegen Heimweh bewährt sich nur ein Mittel. Heimgehen.
Ja, da wollte ich es wissen. Da wollte ich dann, hatte ich das mit mir, war ich doch so weit im einen oder im Klaren und wahrscheinlich auch mit der Tatsache, ich habe verschiedene Seiten. Ich habe die eine Seite, die ist chilenisch, die muss ich aber nicht wegdrängen, wenn gerade die deutsche oder europäische ausgelebt wird. Und das war eben offensichtlich für mich sehr schwierig. Aber irgendwann habe ich dann, und da für das musste ich 25 sein, kapiert, es geht mit den verschiedenen Identitäten. Und das war kein Widerspruch mehr. Irgendwann kam ich dann auch raus aus dem Flug und habe mir sehr viel Zeit genommen, extrem viel Zeit genommen, bis ich da draußen war. Und dann habe ich Ausschau gehalten und sofort meine Tante erkannt, das war klar. Und sie wahrscheinlich auch sofort mich erkannt und mein Onkel noch hat mich abgeholt. Und dann sind wir mit dem Auto von Santiago nach Valparaíso, Viña, gefahren. Und dann aber, wo wir dann die eine Kurve gemacht haben, es gibt so eine bestimmte Kurve, also je nachdem, ob man von Santiago nach Viña oder nach Valparaíso reinfährt, wir sind über Viña, gibt es halt irgendwo dann, man macht eine Kurve und man sieht dann vor einem das Meer. Und da habe ich Herzklopfen bekommen. Und ich wollte da ist das Meer, habe ich, glaube ich, denen gesagt. Und das ist ja denen ja nicht mal aufgefallen. Die fahren ja natürlich andauernd da rein und das Meer ist immer vor ihrem, bei ihnen auf der Kulisse. Und wir machen die Kurve und da sieht man den, es war ein verregneter Tag, gar nicht so schön. Und das Meer war nicht besonders überwältigend, so aber für mich, das war irgendwie, sah ich wieder den Pazifik so langgestreckt. Da war ich wirklich Herzklopfen und so sprachlos und dachte, und dann musste ich mich erstmal erholen. Ich habe so richtig aus dem Fenster geschaut und das lange so intensiv beobachtet. Und so, als wir dann bei der Kurve schon vorbei waren, habe ich mich dann noch gedreht und das sehen wollen. Und ich konnte nicht gehen. Also ich hätte, glaube ich, da Stunden verbringen können. Allein dort bei der Kurve hätte man mich sitzen lassen können.
Es gibt eine Zeit, wo ich schon ein Stück wie ein bisschen mehr heimkommen gespürt habe. Und zwar habe ich mich als junge Frau, eben dann etwa mit 23, habe ich mich verliebt. und bin du durch das öfters nach Bern gereist. Und an das Gefühl muss ich mich noch ganz, ganz fest besinnen. Das war ein riesiges Glücksgefühl gewesen und Herzklopfen und einfach eine Wöhle, wenn ich über die Eisenbahnbrücke, wo man kurz vor dem Bahnhof Bern drüber fährt und dann sieht man so bei schönem Wetter natürlich wirklich auch bis hinten Münster, Bergen. Also es ist so, das Gefühl, nachher die Stadt so zu sehen, das war für mich so schön gewesen. Und vielleicht halt auch meine Sprache, die sich dann natürlich schnell noch mehr vertieft hat ins wirklich Berndeutsche, wo ich eine Art wie nachher mehr das Heimgefühl hatte, oder?
Wenn man sie sieht, reinfahren, wenn sie also heimkommen, das ist so etwas Schönes. Ganz gleich, ob sie nachher einen guten Preis machen oder nicht. Aber wenn sie zum Himmel ausfallen, das ist so etwas Tolles. Weil dann kommen sie mit ganz angelegten Flügeln, schwanken sie in der Luft, direkt aufs Flugbrett und innen, oder? Und dann nachher sofort auf die Wohnung schauen, ob die Wohnung noch in Ordnung ist.
Mit dem gesellschaftlichen Fortschritt wandelt sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Heimwehempfinden. Das Fernsein von der Heimat verliert an Schrecken, dank besseren Kommunikations- und Reisemöglichkeiten. Die ehemals tödliche Schweizer Krankheit ist Mitte des 20. Jahrhunderts endgültig zu einem Gefühl geworden. Ein Gefühl allerdings, das krank machen kann.
Ja, so eine Resttrauer bleibt. Wahrscheinlich, weil man einfach nicht da ist. So einfach. Man ist nicht da, da werde ich ja nie mehr sein, so wie ich damals war. Ich meine, die Menschen haben sich entwickelt, das Land hat sich verändert. Also das ist für mich eben auch so ein bisschen, warum es sich auch das Ganze in eine Art Fantasiegestalt geändert hat, weil ich das dann nicht, also im Chile von damals werde ich nie sein. Also ich wurde da rausgerissen, konnte da nicht mitwachsen und war dort, sondern wurde rausgerissen. Als ich dann wieder dort war, waren viele Dinge immer noch ähnlich natürlich oder gar gleich. Aber es war nicht das, was ich in meiner kindlichen Erinnerung mir da zusammenkonstruiert hatte. Es war einfach weg für immer und ohne Bezug, auch ohne Link wirklich zu dem. Da gibt es eine verschüttete Seite auch vom Ganzen.
Als hätte ich einen Mord zu tragen. Irre ich umher, verfemt, verbannt, des Kummers Mantel umzuschlagen und such mein altes Heimatland. Umsonst ruft leis und leise immer des Alphorns Tönen mich zurück, die Welt ist weit. Ich find dich nimmer, verlorene Jugend, totes Glück.
Wenn mir jetzt jemand würde sagen, jetzt musst du hier zusammenpacken und wieder nach Basel leben. Ich habe das Gefühl, ich spüre schon jetzt, dass ich würde leiden, dass es mir würde wehtun und dass ich Heimweh hätte und nicht wohl wäre. Da muss ich mir nicht einmal in ein fremdes Land denken, das reicht schon.
Ich habe aus Heimweh gelernt, dass es vorbeigeht. Also in dem Moment hätte ich auch vielleicht gedacht, oh, das bleibt ja immer so schlimm. Also ich habe lernen müssen, nee, es wird dann weniger schlimm und man findet eben eine andere Heimat und man findet andere Leute und andere Orte. Und ja, wie viele Krisen macht das einen irgendwie im Nachhinein dann stark auch. Das ist eine Kompetenz, ja, die ich dadurch letztendlich gewonnen habe.
Ich habe meine Kerze ausgelöscht. Zum offenen Fenster strömt die Nacht herein, umarmt mich sanft und lässt mich ihren Freund und ihren Bruder sein. Wir beide sind am selben Heimweh krank. Wir senden ahnungsvolle Träume aus und reden flüsternd von der alten Zeit. In unseres Vaters Haus.
Nur das Weh, es blieb, Das Heim ist fort. Geschichten zur Schweizer Krankheit. Ein Feature von Noemi Gradwohl. Mit Zitaten aus Simon Bunke, Heimweh, Studien zur Kultur- und Literaturgeschichte einer tödlichen Krankheit. Und Texten von Mascha Kaleko, Else Lasker-Schüler, Ludwig Tieck, Hermann Hesse, Samuel Gottlieb Bürde, Friedrich von Mattison, Christoph Pfeil, Friederike Robert, J.C. Nenni, Adalbert von Chamisso, Alfred Meissner und Passagen aus Johanna Spieris Heidi. Sprecher Andreas Müller-Crepon, Desiree Meiser und Bernhard Senn. Realisation Simon Mayer. Redaktion Bernhard Senn. Eine Produktion von Schweizer Radio DRS 2, 2010.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.